Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 41 bis 44 der 33. Sure, der Sure Ahzab.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran katheera. وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an die Gläubigen gerichtet sind. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Ihr, die ihr gläubig seid, gedenket Gottes häufig, lobt und preist ihn morgens und abends. Er ist es, der euch segnet und auch seine Engel bitten für euch, auf dass er euch aus den Finsternissen hinaus ins Licht führe. Er ist voller Güte für die Gläubigen. Ihr Gruß an dem Tag ihrer Begegnung mit ihm wird sein Salam. Und er hat für sie ehrenvollen Lohn bereitet.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstory.com/de als auch über die Satelliten Hotspur 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstory.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 22. August 2022, gleich dem 31. Mordat 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Mi'raj 1 Drohne – Stärkung der Aufklärungsfähigkeit der Revolutionsgarden. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran fordert Schweden auf, Grundrechte von zu Unrecht inhaftierten Staatsangehörigen zu respektieren. Iran, USA verzögern Atomgespräche in Wien. Palästinensische Gefangene führen in israelischen Gefängnissen Massenhungerstreik durch. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran fordert Schweden auf, Grundrechte von zu Unrecht inhaftierten Staatsangehörigen zu respektieren. Außenminister Hossein Amir Abdollahian forderte Schweden nachdrücklich auf, die Grundrechte von Hamid Nouri, einem iranischen Staatsangehörigen, der vom Stockholm zu Unrecht inhaftiert und verurteilt wurde, zu respektieren. Bei einem Treffen mit dem schwedischen Botschafter in Teheran, Matthias Lenz, am Sonntag forderte der iranische Spitzendiplomat Stockholm auf, Nouri zu erlauben, sein Recht auf medizinische Hilfe auszuüben und seine Anrufe mit seinen nächsten Angehörigen zu erleichtern. Nouri wurde bei seiner Ankunft in Schweden am Flughafen Stockholm im November 2019 festgenommen und sofort inhaftiert. Seine Ankläger, die Mitglieder der Anti-Iran-Terror-Sekte Mujahedin Khalq, MKO, sind, haben behauptet, Nouri sei 1988 an der Hinrichtung und Folter von MKO-Mitgliedern beteiligt gewesen. Nouri hat die Anschuldigung vehement zurückgewiesen. Letzten Monat verurteilte ihn ein schwedisches Gericht zu lebenslanger Haft. Nouri befindet sich derzeit in Einzelhaft. Ihm wurde das Recht auf rechtliche Vertretung und die Auswahl von Zeugen sowie das Treffen oder Kontakt mit seinen Familienangehörigen sowie medizinische Versorgung verweigert. Amir Abdollahian bezeichnete den Prozess und die Verurteilung von Nouri als illegal und inakzeptabel und forderte, dass dem iranischen Staatsangehörigen seine Verurteilung vollständig entzogen und er unverzüglich freigelassen werde. Der schwedische Diplomat seinerseits versprach, seine jeweilige Regierung über die Angelegenheit zu informieren. Er sagte, die Politik seines Landes gegenüber der Islamischen Republik sei die Fortsetzung der Konsultationen zwischen den beiden Seiten zum Zwecke der Verbesserung der bilateralen Beziehungen. Iran. USA verzögern Atomgespräche in Wien. Laut Iran zögerten die Vereinigten Staaten bei indirekten Gesprächen in Wien, die darauf abzielen, das Atomabkommen von 2015 wiederzubeleben und die Sanktionen gegen Teheran aufzuheben. Teheran habe auf einen von der Europäischen Union vorgeschlagenen Abkommensentwurf reagiert, warte aber noch auf Washingtons Antwort, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Nosset Kanani am Montag. Iran hat sich ernsthaft, konstruktiv und verantwortungsbewusst an den Verhandlungen beteiligt, zeitnah auf die Vorschläge der europäischen Seite reagiert, innovativ gehandelt und die notwendige Flexibilität für den Abschluss eines Abkommens gezeigt, sagte Ken Onni während einer Pressekonferenz. Aber jetzt zögert die amerikanische Seite, eine Antwort zu geben. Die US-Regierung ist für den Status quo des JCPOA und die Nichtumsetzung des Abkommens verantwortlich. Wir können zur nächsten Stufe übergehen, falls die US-Regierung ernsthafte Willenskraft zeigt und in ihren Versprechungen und Handlungen verantwortungsbewusst handelt, fügte er hinzu. Wir können über den Erfolg dieser Verhandlungsphase sprechen, wenn die europäische Seite bekannt gibt, dass sie die Antwort der Amerikaner erhalten hat, bemerkte der iranische Diplomat. Die Verhandlungen sind umfassend und in allen relevanten Fragen muss eine Einigung erzielt werden. Wir können nicht davon sprechen, eine Einigung zu erzielen, voranzukommen oder die nächste Phase zu begrüßen, wenn nicht alle Probleme gelöst wurden, betonte Ken Onni. An anderer Stelle in seiner Rede wies Ken Onni auf die Gespräche in der irakischen Hauptstadt Bagdad zwischen Vertretern Irans und Saudi-Arabiens als Teil eines diplomatischen Prozesses hin, der darauf abzielte, die Beziehungen zu verbessern. Wir haben viele Gemeinsamkeiten mit Saudi-Arabien in bilateralen und regionalen Angelegenheiten. Die Gespräche über die Wiederaufnahme der offiziellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern werden den Interessen beider Seiten dienen. Die beiden Nachbarn sind aber nach wie vor tief gespalten über eine Reihe regionaler Probleme, hauptsächlich den zerstörerischen saudischen Krieg gegen den Jemen. Palästinensische Gefangene führen in israelischen Gefängnissen Massenhungerstreik durch. Palästinensische Gefangene haben in israelischen Gefängnissen einen Massenhungerstreik durchgeführt, um gegen die Angriffe und Misshandlungen durch Gefängnisbeamte zu protestieren. Die Gefangenen, die am Montag ihren Streik begonnen hatten, weigerten sich auch, ihre Zellen für die routinemäßigen sogenannten Sicherheitskontrollen zu verlassen. Sie sagen, ihr Streik, der 2 Wochen dauern wird, zielt darauf ab, gegen die wiederholte Inspektion von Zellen durch israelische Gefängniswärter zu protestieren. Die Entscheidung über den Beginn des Hungerstreiks wurde von einem hohen Notstandskomitee getroffen, dem Gefangene aller Fraktionen angehörten. Es kam, nachdem die israelischen Gefängnisbehörden eine Reihe von Repressionsmaßnahmen gegen Langzeitgefangene angekündigt haben, die gegen eine mit den Gefangenen getroffene Vereinbarung verstoßen. Im März stimmten die Gefangenen zu, ihre Druckmaßnahmen auszusetzen, nachdem das Regime entschieden hatte, die Vergeltungsmaßnahmen des israelischen Gefängnisdienstes IPS einzustellen. Tausende Palästinenser werden in israelischen Gefängnissen festgehalten. Hunderte der Insassen wurden offenbar unter der Praxis der sogenannten Untersuchungshaft inhaftiert. Einige Gefangene wurden bis zu 11 Jahre in Untersuchungshaft gehalten. Die israelischen Gefängnisbehörden halten palästinensische Gefangene unter erbärmlichen Bedingungen ohne angemessene Hygienestandards fest. Sie sind auch systematischer Folter, Belästigung und Unterdrückung ausgesetzt. Die neue Streikaktion erfolgt auch, nachdem der oberste Gerichtshof des israelischen Regimes einen Berufungsantrag für die Freilassung eines palästinensischen Gefangenen verworfen hat, der sich seit 172 Tagen im Hungerstreik befindet, um gegen seine rechtswidrige Inhaftierung zu protestieren. Das Gericht lehnte den Antrag von Khalil Awadas Anwalt am Sonntag ab, obwohl sich sein Gesundheitszustand stark verschlechtert. Pakistan. Unterstützer von Imran Khan verhindern, dass Polizei ihn festnimmt. Anhänger des ehemaligen pakistanischen Premierministers Imran Khan versammelten sich am Montag um sein Haus, um zu verhindern, dass die Polizei ihren Führer festnimmt, der gemäß Antiterrorgesetzen angeklagt wurde. Hunderte Unterstützer des Politikers versammelten sich am Montag vor seinem Haus auf einem Hügel in der Hauptstadt Islamabad und schworen, die Macht zu ergreifen, falls er verhaftet würde. Khan wurde nun jedoch bis Donnerstag eine Kaution vor der Festnahme gewährt. Seit er im April von der Macht verdrängt wurde, was er und seine Unterstützer wiederholt einem US-Regimewechselplan vorwerfen, ist Khan ein lautstarker Kritiker der Regierung und des mächtigen Militärs. Am Sonntag erließ die Polizei von Islamabad einen Haftbefehl gegen Khan wegen mutmaßlicher Bedrohung von Polizeibeamten und einem Justizbeamten gemäß Abschnitten des Antiterrorgesetzes. Der Politiker soll die Behörden beschuldigt haben, seinen engen Mitarbeiter gefoltert zu haben, der selbst der Volksverhetzung beschuldigt und inhaftiert ist. Khans politische Verbündete warnten am Montag, dass seine Verhaftung dem Überschreiten einer roten Linie gleichkäme. Wenn Imran Khan verhaftet wird, werden wir Islamabad mit der Macht des Volkes übernehmen, drohte Ali Amin Gandapur, ein ehemaliger Minister, in seinem Kabinett auf Twitter, während einige Parteiführer die Anhänger aufforderten, sich auf eine Massenmobilisierung vorzubereiten. Khan sagte in seiner Rede am Sonntag, er werde gerügt, weil er die regierende Koalitionsregierung, die ihn abgewählt habe, nicht dulde. US-Gouverneur trifft taiwanesische Präsidenten inmitten eskalierender Spannungen mit China. Ein republikanischer Gouverneur der USA hat Taiwan besucht und sich mit Präsidenten Tsai Ing-wen getroffen. Damit ist er der jüngste amerikanische Amtsträger, der die selbstverwaltete Insel inmitten der eskalierenden Spannungen mit China besucht. Eric Holcomb, Gouverneur des Bundesstaates Indiana, landete am Sonntag zu einer Wirtschaftsentwicklungsreise in Taiwan, Tage nachdem Washington Handelsgespräche mit Taiwan angekündigt hatte, um seine Unterstützung für das Land nach Chinas militärischen Drohungen zu demonstrieren. Die Spannungen zwischen den USA und China sind stark eskaliert, seit Peking als Reaktion auf den Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi Anfang dieses Monats große Militärübungen durchgeführt hat. China hat immer wieder betont, dass Taiwan von Peking als abtrünnige Provinz betrachtet, mit dem Festland wieder vereinigt werden muss. Bei ihrem Treffen mit Holcomb am Montag verwies Präsidentin Tsai Ing-wen direkt auf Pekings Übungen und forderte gleichgesinnte Länder auf, Taiwan weiterhin zu unterstützen. In diesem Moment müssen demokratische Verbündete zusammenstehen und die Zusammenarbeit in allen Bereichen stärken, forderte sie. Holcomb sagte, die Vereinigten Staaten und Taiwan hätten so viele gemeinsame Werte, Interessen und Ziele. Wir werden weiterhin versuchen, eine strategische Partnerschaft mit ihnen aufzubauen, sagte er. Holcomb wird voraussichtlich auch Vertreter von Taiwans weltweit führender Halbleiterindustrie treffen, bevor es am Mittwoch nach Südkorea aufbricht. Im Rahmen der Ein-China-Politik erkennen fast alle Länder auf der ganzen Welt Pekings Souveränität über Taiwan an, einschließlich der USA, die keine formellen diplomatischen Beziehungen zu dem Territorium unterhalten, aber weiterhin die sezessionistische Regierung in Taiwan umwerben, ihre Anti-China-Haltung unterstützen und es mit riesigen Mengen an Waffen versorgen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 28 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 22 Grad, Mashhad 18 Grad, Isfahan 27 Grad, Shiraz 29 Grad und Bandar Abbas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Der Krieg in der Ukraine läuft nicht gut für den Westen. Die Solidarität mit Kiew bröckelt. Washington ist zunehmend isoliert. Und in Deutschland fordern immer stärkere Kräfte das Ende der Selbstmord-Sanktionspolitik gegen Russland und die Öffnung der Gaspipeline Nord Stream 2, sagt der Bundesvorsitzende der Partei Neue Mitte, Christoph Hörstel, in unserem Interview. Heute hören Sie den zweiten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hossel, die ukrainische Regierung erwartet verstärkte russische Angriffe im Vorfeld der Feierlichkeiten zum ukrainischen Unabhängigkeitstag am 24. August. Wir müssen, ich zitiere gerade einen Satz von dem ukrainischen Präsidenten, der gesagt hat, wir müssen uns alle bewusst sein, dass Russland in dieser Woche versuchen könnte, etwas besonders Hässliches, etwas besonders Bösartiges zu tun, sagte Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache. Was halten Sie selbst davon, Herr Hörstel?
Ganz, ganz offen gestanden habe ich hier eine unangenehme Ansicht für Kiew. Wir haben ja in Kiew einen Präsidenten, der durch eine jahrelange, sehr populäre Fernsehserie, die auch wirklich reizend und nett gemacht worden ist, diese Serie heißt Diener des Volkes, so populär geworden ist, dass man ihn von da auf den höchsten Staatssessel transportieren konnte, zumal eben diese Serie zeigt, wie ein einfacher Mann, der im Film ein Lehrer, plötzlich Präsident wird und dann versucht, sehr gerecht zu sein und die ganzen Schwierigkeiten, die er damit hat, und sehr natürlich und wie soll man sagen, in seiner etwas simplen Manier hat Selenskyj diese Rolle sehr schön ausgefüllt, wie beabsichtigt. Der Fernsehsender gehört dem ukrainischen Oligarchen Kolomoyskyj. Das ist ein Oligarch, der etwas Besonderes hat, nämlich einen israelischen Pass. Und noch etwas Besonderes, der hat gar nicht zu Hause gelebt viele Jahre, sondern in der Schweiz. Und dieser Kolomoyskyj hat also diesen Sender, und in diesem Sender hat er Selenskyj hochgehoben, so hoch. Und das Ganze ist im Prinzip für mich eine Mossad-CIA-Operation, die diesen Selenskyj dahin gebracht hat. Und er soll am Tag seiner Wahl als Präsident auf ein panamesisches Konto 40 Millionen Dollar erhalten haben und seitdem auch ungeheuerliche Mengen Geld. Der soll ein mehrhundertfacher Dollar-Millionär sein. Das halte ich auch für sehr wahrscheinlich. Und ich vermute auch, dass er Boni bekommt, je länger der Krieg dauert. Denn es geht ja um die Schwächung Russlands. Das ist eine offene Strategie. Das ist jetzt nicht irgendwie, wie soll man sagen, eine Verschwörungstheorie oder eine Meinung von mir, sondern offen wird erklärt, dass man Russland so weit wie möglich schwächen wolle in Washington und anderswo in der NATO und dass man die Ukraine unterstützen müsse, um dies für uns zu besorgen, sozusagen. So eine Art, das ist eben ein Proxy-War, ein Krieg durch Stellvertreter. Und das passiert hier. Und nun kann man also durch einen Stellvertreter sozusagen die Hauptgegenmacht direkt treffen. Das findet ja, wie soll man sagen, Washington, das findet die NATO sehr spannend. Und das passiert hier. Wenn also Selenskyj etwas sagt, dann müssen wir wissen, aus was für einem Mund das kommt. Und der sucht eigentlich nur nach einem Datum, einem Anlass, um Russland irgendwas Schlimmes vorzuwerfen. Und man weiß in diesem Fall auch nie so ganz genau, wenn dann wirklich was Schlimmes passiert, hat Russland das eigentlich wirklich gemacht? Denn ich erinnere an dieses berühmte Massaker von Butscha, wo mein Eindruck war, dass man diesen Ort ausgewählt hat für diese absolut gestellte und gefälschte Affäre, weil das im Englischen so nah an dem Wort Butcher ist und das heißt schlechter. Und das wird gerade auch in Kriegszusammenhängen gern benutzt, dieses Wort, für Menschen oder Bevölker oder Befehlsgeber, die man nicht mag. Und das war einfach so naheliegend. Wir hatten uns auch darüber unterhalten. Mit anderen Worten, wir haben es hier mit einem Stückchen Kriegspropaganda zu tun, das wir nicht sehr ernst nehmen müssen. Ich denke auch gar nicht, dass die russische Taktik wirklich den ukrainischen Nationalfeiertag mit irgendwelchen besonders gewaltigen Aktionen noch feiern möchte ihrerseits, sondern dass man in Russland wie bisher auch ungeachtet aller Propaganda des Westens aus Kiew oder sonst woher ganz ruhig einfach seine militärische Operation erfolgreich durchzieht. Das ist Russland und das sehe ich auch hier bis zum 24. so kommen.
Herr Hortel, Sie sagten gerade, dass man dabei ist, die westlichen Staaten Russland zu schwächen. Aber es darf, so meine ich, nicht so weitergehen, denn Russland hat mehrfach Atombombeneinsatz angedroht. Also wir stehen kurz vor einem Atomkrieg.
Ja, das ist ja ein sehr ernstes Kapitel, das wir im Hintergrund immer betrachten müssen. Allerdings hat ja Russland seine Atomkraft-Einsatzfrage immer gekoppelt daran, dass im konventionellen Bereich Russland an die Wand gedrückt wird, das ist ja noch etwas anderes als angegriffen und ja auch tatsächlich beschädigt. Russland verliert Menschen, auch nicht so wenige. Tausende sind es bestimmt. Ob es über 10.000 sind, weiß ich nicht. Halte ich auch mal für möglich. Aber das ist ja noch etwas anderes als an die Wand quetschen. Denn die russische Armee ist ja ungefähr 900.000 Mann stark im vollen, wenn sie voll eingezogen ist. Und dann gibt es noch Reserven. Das Volk hat ja 140 Millionen Menschen. Das ist nun nicht so wenig und deutlich mehr als die Ukraine, die da unter 50 bleibt. Und etwa so 7-8 Millionen sind inzwischen geflüchtet. Das sind die Dinge, die wir da betrachten müssen. Das ist also weit weg russischerseits von der Idee des Einsatzes von Atomwaffen und kann mit Sicherheit nicht passieren, solange man nur gegen Kiew kämpft. Nun ist man aber natürlich schon längst dabei, nicht nur gegen Kiew zu kämpfen, sondern im Prinzip gegen 15 Staaten insgesamt, die da massenhaft auch schwere Waffen anliefern, darunter leider auch Deutschland. Und das allerdings ist immer noch nicht geeignet, tatsächlich hier eine solche Bedrohungssituation heraufzubeschwören. Es fehlt wirklich der entscheidende Schritt, damit Russland auf den Gedanken käme, es würde an die Wand gequetscht, nämlich, dass NATO-Truppen hier am Boden auch mit eingreifen und die gesamte NATO-Beteiligung noch stärker wird. Wir haben ja jetzt schon ganz eindeutig auch die komplette Kriegslogistik, einschließlich der Kriegsbefehlsgebung. Also es ist ja nicht so, dass dieser Krieg von der ukrainischen Seite aus irgendwie aus Kiew geleitet würde. Nein, das machen natürlich längst die Amerikaner. Es ist ja auch Herr Selenskyj nicht in dem Sinne ein Präsident, sondern der ist wirklich eine 100%-Marionette. Das heißt, er darf ohne Washingtons Zustimmung gar nicht husten. Und es ist natürlich für Washington wahnsinnig peinlich, wenn in irgendwelchen Bildern Kokainstreifen in der Umgebung von Selenskyj auftauchen und da zufällig in den Blickwinkel von Kameras gelangen. Das ist passiert und das war unabsichtlich. Also absichtlich darf Selenskyj nichts machen und ansonsten muss er sich fürchterlich zusammennehmen. Wir haben also keine weiteren Bilder dieser Art bekommen. Das ist die Lage Selenskyjs. Die ist nicht besonders rosig, aber sie ist eben dollarmäßig sehr gut gefüttert. Das muss man dazu sagen.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe in Richtung Licht. Bleiben Sie dran.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, mit einem Segensgruß an den Propheten des Islams, Friede sei mit ihm, den Überbringer der göttlichen Offenbarung, setzen wir unsere Ausführungen zu der Sura 57 Al-Hadid bei dem Vers 21 fort.
Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
Wetteifert denn miteinander um die Vergebung eures Herrn und um das Paradies, das so breit ist wie der Himmel und die Erde. Es ist bereitet für jene, die an Gott und seine Gesandten glauben. Das ist Gottes Huld. Er gewährt sie, wem er will. Und Allah besitzt große Huld. Im Zusammenhang mit dem vorherigen Vers 20 haben wir gesagt, dass der Mensch als Kind und Heranwachsender spielen und Spaß haben möchte, als Jugendlicher nach Äußerlichkeiten strebt und sich danach dafür interessiert, an Besitz und Einfluss zu gelangen und etwas darzustellen. Aber der nachfolgende obige Vers 21 hebt hervor, wie die Gläubigen die Gaben, die Gott im Leben bereitstellt, nutzen. Sie nutzen diese Gaben, um an das ewige Paradies im Jenseits zu gelangen. Während die Allgemeinheit miteinander um Vermögen und weltlichen Rang wetteifert, eilen die Gläubigen einander in den guten Werken voraus und ziehen durch Befolgung der Gebote Gottes und durch würdiges Handeln seine Huld auf sich. Sie werden von Gott belohnt und zugleich vergibt er ihnen ihre Sünden. Denn laut dem Inhalt des Korans führen gute Werke zur Vergebung der Sünden, und je mehr gute Taten wir vollbringen, desto mehr erfahren wir göttliche Vergebung. Das Paradies, zu dessen Erreichung Gott die Menschen einlädt, ist so groß, dass wir es gedanklich nicht nachvollziehen können, und daher benutzt Gott den Vergleich mit Himmel und Erde. So erhalten wir, wenn auch nur annähernd, eine Vorstellung davon, obwohl wir eigentlich noch gar nicht wissen, wo der jetzige Himmel beginnt und wo er aufhört. Der Verheißung des unvorstellbar großen Paradieses folgt der Hinweis auf die Huld Gottes. Mit dem Paradies und seinen endlosen Gaben erweist Gott den Gläubigen eine große Gnade, denn die guten Werke der Gläubigen sind gegenüber den wunderbaren Paradiesgaben nur sehr geringfügig. Das Diesseits ist ja auch begrenzt, und so können wir nur begrenzt gute Taten vollbringen. Aber Gott belohnt die guten Werke gnädig um ein Vielfaches, so wie er auch an anderen Stellen im Koran verheißen hat. Im Vers 261 der Sure 2, Sure Barare, heißt es, dass er sie mit dem 700-fachen belohnt. Folgendes wird deutlich. Erstens, die diesseitige Welt, welche die Leute, die das Weltliche vergöttern, zur Überheblichkeit verleitet und blendet, gereicht den Gläubigen wegen ihrer guten Werke zum Wohle und lässt sie Gottes Gnade und seine Vergebung erfahren. Zweitens, im Gegensatz zu denen, deren Götze das diesseitige Leben ist und die um Reichtum und weltliche Macht wetteifern die Gottgläubigen darum, rechtschaffen zu handeln. Drittens. Die Einkehr ins Paradies wird durch zwei Größen möglich. Zum einen durch die Vergebung Gottes, wodurch die Sünden gelöscht werden, sodass der Mensch geläuterter Bewohner des Paradieses werden kann. Und zum anderen dank Gottes Huld, der die guten Werke, welche die Gläubigen im irdischen Leben vollbracht haben, um das Hundertfache und insgesamt gesehen um das Zehntausendfache im Paradies belohnt. Es folgen die Verse 22 und 23 der Sure 57 Al-Hadid.
Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.
Kein Unglück wie Naturkatastrophen trifft ein auf der Erde oder bei euch selbst wie Krankheit und Härten ohne dass es in einem Buch verzeichnet wäre, bevor wir es erschaffen. Gewiss, dies ist Gott ein Leichtes. Damit ihr nicht betrübt seid über das, was euch entgangen ist, und euch nicht freudetrunken freut über das, was er euch gegeben hat. Und Allah liebt niemanden, der eingebildet und prahlerisch ist. Das Unglück, welches der Mensch erfährt, ist zweierlei Art. Bei der einen Art von Unglück hat der Mensch es nicht selber herbeigeführt, wie bei Überschwemmungen, Erdbeben, Dürre und Hungersnot oder Seuchen und Epidemien. Der Koran weist auf diese Art von Unglück hin, wenn es heißt, jedes Unglück, welches sich auf der Erde ereignet oder unseren Leib und unsere Gesundheit betrifft, steht in dem Buch göttlichen Wissens verzeichnet. Aber die zweite Art von Unglück sind die bitteren Ereignisse, die der Mensch durch seine eigenen Taten verursacht. Zum Beispiel gerät jemand in Atemnot oder erkrankt, weil er raucht oder Drogen konsumiert, oder jemand wird schwer verletzt oder stirbt, weil er zu schnell gefahren ist oder an einer unzulässigen Stelle überholt hat. In der Sure Shura, Sure 42, ist im Vers 30 diese zweite Art von Unglück gemeint, wenn es sinngemäß heißt: Jedes Unglück, welches euch widerfährt, geschieht aufgrund der Dinge, die ihr selber getan habt. Es liegt auf der Hand, dass wir gegen diese erste Art von Unglücken nichts ausrichten können, aber bei der zweiten Art von Unglücken, die das Ergebnis unserer bewussten Handlungen sind, tragen wir selber die Schuld dafür und könnten sie verhindern. Wenn der Mensch weiß, dass alle Angelegenheiten in der Welt gemäß Wissen und Weisheit Gottes verlaufen, dann resigniert er nicht wegen eines schmerzlichen Vorfalls in seinem Leben, an dem er nicht selber schuld ist und den er nicht selber verursacht hat. Wenn sein Kind an einer Krankheit stirbt, dann soll er also nicht lästern, und falls sein Haus durch eine Überschwemmung zerstört wird, soll er nicht den Lebensmut verlieren. Wenn es dem Menschen jedoch umgekehrt gut geht, soll er sich klar machen, dass alle Annehmlichkeiten im Leben von Gott kommen, damit er nicht freudetrunken und überheblich wird und mit den Gaben prahlt, die Gott ihm gewährt hat. Es gibt mindestens drei Dinge, die aus dieser Stelle im Koran hervorgehen. Erstens, die Katastrophen, die auf Erden eintreffen, oder das Unglück, von dem ein Mensch heimgesucht wird, wurden in dem Buch des göttlichen Wissens vorgesehen. Sie ereignen sich nicht zufällig und nicht jenseits des Wissens und der Allmacht Gottes. Zweitens, ein Mensch, der sich von Gott abgekehrt hat, verliert in den Engpässen des Lebens die Hoffnung, und wenn es ihm gut geht, überkommt ihn schnell der Stolz und verfällt er der Angeberei. Aber ein gläubiger Mensch zeigt im Gegenteil dazu in schwierigen Zeiten Geduld und Ausdauer, und wenn es ihm gut geht, erweist er Gott Dankbarkeit. Drittens, Kummer und Freude sind in sich nichts Schlechtes, aber es ist nicht recht, dem, was der Vergangenheit angehört, lange nachzutrauern und über das, was man besitzt, zu jubilieren. Der letzte Vers für heute ist der Vers 24 der Sure 57 Al-Hadid. Dieser lautet: Diejenigen, die geizen und den Menschen befehlen, geizig zu sein. Und wenn einer sich abkehrt vom Spenden und Darlehen geben, gewiss, so ist Gott der, der auf niemanden angewiesen und des Lobes würdig ist. Im vorherigen Vers 23 hieß es am Ende, dass Gott Menschen, die eingebildet und prahlerisch werden, wenn sie ein gutes Leben haben, nicht liebt. Solche Leute haben noch weitere schlechte Eigenschaften. Obwohl es Gott ist, der ihnen Vermögen und Einfluss zukommen ließ, sind sie nicht bereit, etwas davon an die Bedürftigen zu spenden oder ihnen einen Darlehen zu geben. Sie sind egoistisch und selbstzufrieden, und all ihr Vermögen wollen sie nur für sich alleine. Ein geiziger Mensch glaubt, sein Vermögen würde ihm einen guten Ruf und Ehre bereiten, und daher möchte er dieses Vermögen, welches ihm nach seiner Meinung einen höheren Rang verleiht, nicht aus der Hand geben. Es ist verwunderlich, dass diese Sorte von Menschen, die das Weltliche lieben, zu alledem auch noch denken, dass ihre Lebensweise die richtige sei und sogar den anderen raten, wie sie zu geizen und nichts an Arme und Bedürftige abzugeben. Wir schließen für heute mit folgenden zwei Anmerkungen. Erstens. Schlimmer als der Geiz selber ist es, anderen auch zu raten, geizig zu sein. Daher unterstreichen die Großen der Religion, dass die Gläubigen nicht mit geizigen Menschen verkehren und sich nicht mit ihnen beraten sollen. Zweitens. Um zu beurteilen, ob jemand geizig ist oder nicht, spielt es eine Rolle, wie viel er im Verhältnis zu dem, was er besitzt, spendet. Daran gemessen gelten viele Wohlhabende beim Spenden als knauserig und viele, die nur wenig besitzen, erweisen sich beim Spenden als großzügig.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mehdi Yarmoui mit dem Titel Tamo Shokon, das heißt Schau zu.
مرا دیوانه میخواستی، تماشا کن تماشا کن، غمی شاهانه میخواستی، تماشا کن تماشا کن، مرا از خود جدا کردی، ببین با من چه ها کردی، اگر ویرانه میخواستی تماشا کن تماشا کن، سپردم روزگارم را به دستت، شکستم 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 داد نگاه چیر دستت، شکستم شکستم، دلم از چشم تو افتاد، همین پیمان دستم داد، شکستم شکستم.
عجب وزنی عجب شوری، عجب ایشی عجب نوشی، ببین مهمانی از نینه منو درد فراموشی، برای فتح دستانت چقدر بیهود جنگیدن، تو هم دست رقیبانی، خدا با چشم خود دیدن، سپردم روزگارم را به دستت، شکستم 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 داد نگاه چیر دستت، شکستم شکستم، دلم از چشم تو افتاد، همین پیمان دستم داد، شکستم شکستم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Miraj 1-Drohne – Stärkung der Aufklärungsfähigkeit der Revolutionsgarden. Weiterhin guten Empfang. Drohnen oder unbemannte Luftfahrzeuge gehören zu den Ausrüstungen, die heute in allen militärischen und zivilen Bereichen aktiv und effektiv präsent sind. Zu den weiteren Indikatoren der Einteilung von Drohnen gehören unter anderem deren verschiedene Anwendungen. Militärische Drohnen mit der Möglichkeit, Boden- oder Luftziele anzugreifen, Aufklärungs- und Spionagedrohnen, Unterstützungs- und Logistikdrohnen, zivile oder kommerzielle Drohnen sind die vier Hauptzweige in diesem Bereich. Die Fortschritte der iranischen Drohnen in den letzten drei Jahrzehnten waren beeindruckend und sie haben insbesondere im letzten Jahrzehnt in Anbetracht der regionalen Konflikte ihren hohen Wert in den Bereichen Überwachung und Aufklärung sowie bei der Zielerfassung und Durchführung von Offensivoperationen in der Praxis unter Beweis gestellt. Die großen Fähigkeiten der iranischen Drohnen haben die Reichweite der Sicherheit und die Bewachung der Grenzen des Landes sowie viele Kilometer von seinen Land- und Seegrenzen entfernt erhöht. Die Drohnenmacht der Islamischen Republik Iran hat in den vergangenen Jahren durch die Fokussierung auf die Quantität und Qualität unbemannter Kampfdrohnen sowie die Bewaffnung von Drohnen mit Bomben- und Präzisionslenkflugkörpern einen deutlichen Sprung gemacht, sodass westliche Studienzentren Iran als eines der fünf besten Länder der Welt auf dem Gebiet der Kampfdrohnen bezeichnen.
Gemäß dem Motto »Wir können« hat die Dschihad-Organisation der Bodentruppen der Revolutionsgarden zur Erlangung von Autarkie auch große Fortschritte auf dem Gebiet der Entwicklung und Herstellung verschiedener Arten von Aufklärungs- und Kampfdrohnen gemacht und deckt den Bedarf der Revolutionsgarden in diesem Bereich. Die Drohne Meraj 1 ist eine der wichtigsten Errungenschaften der Revolutionsgarden. Die Aufklärungsdrohne Meraj 1 ist eine der neuen Errungenschaften der Bodentruppen der Islamischen Revolutionsgarden, die im Oktober 2020 auf der Ausstellung über die Autarkie der Dschihad-Organisation der Bodentruppen der Revolutionsgarden erstmals vorgestellt wurde. In dieser Ausstellung mit dem Titel »Raketenautarkie des iranischen Volkes« wurden alle Arten von Drohnen, die von den Revolutionsgarden hergestellt wurden, zusammen mit ihren Errungenschaften in der Luft- und Raumfahrt zur Schau gestellt. Zuvor, im Juni 2020, wurde diese Drohne in Anwesenheit von Generalmajor Hossein Salami, dem Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden, und Mohammad Porkbur, dem Kommandanten der Dschihad-Organisation, für die Autarkie der Bodentruppen der Revolutionsgarden enthüllt. Einige Quellen behaupteten, dass diese Drohne in Anlehnung an das Design der amerikanischen Drohne Aerosonde entworfen und gebaut wurde. Zu den Eigenschaften und Funktionen der Meraj 1 gehört, dass sie mit ihrem 10 Liter Kraftstofftank in der Lage ist, verschiedene Missionen durchzuführen und mit einer Geschwindigkeit von 140 Kilometern bis in eine Höhe von 12.000 Fuß fliegen kann. Das Gewicht dieser Drohne beträgt 35 Kilogramm und ihr Startgewicht beträgt 33 Kilogramm und sie kann eine Fracht von 5 Kilogramm tragen. Die Reichweite des Senden und Empfangens von Daten dieser Drohne wird auf etwa 150 Kilometer geschätzt. Die Hauptaufgabe der Meraj 1-Drohne besteht darin, Einsatzgebiete zu identifizieren und den im Kampfgeschehen vorhandenen Kräften strategische Tiefe zu geben. Die Flügelspannweite der Meraj 1 erstreckt sich über 3,6 Meter. Ihre Flugdauer kann mehr als 10 Stunden betragen und ihre Flugreichweite liegt bei 1000 Kilometer. Die Meraj 1 wird auf einen Pick-up-Launcher installiert, um vom Boden abheben zu können, und gleichzeitig wird der Drohnenmotor eingeschaltet. Nachdem das Flugzeug die gewünschte Geschwindigkeit erreicht hat und der Motor der Drohne genug Leistung hat, um anzuheben, trennt sich die Drohne vom Fahrzeug und fliegt los. Die Landemethode dieser Drohne ist die Bauchlandung und sie verwendet eine einziehbare Kamera, die verhindert, dass sie während der Landung beschädigt wird. Die Meraj 1 benötigt keine spezielle Landebahn und kann auf jeder Straße oder Autobahn landen. Sie ist eine taktische Drohne mit Kamera für Aufklärungseinsätze, insbesondere zur Grenzüberwachung und Bekämpfung terroristischer Gruppen. Die Meraj 1 kann außerdem maximal 5 Kilogramm Fracht transportieren. Ein weiterer Vorteil dieser Drohne ist, dass sie in jeder Lage operieren kann. Dieser Vorteil hilft den Bodentruppen der Revolutionsgarden, ihre Missionen in der weiten Geografie des islamischen Iran gut auszuführen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.